Zur nächsten Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Wir werden heute in der zweiten Sendung mit Gedanken von Professor Dr. Johannes Stör aus Köln zum Thema Maria Siegerin in den Schlachten beschenkt. Heute ist Professor Dr. Johannes Stör Subsidiar in Köln. Vor seiner Emeritierung 1999 hat er eine Professur für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Sievert-Akademie inne und war Leiter der Abteilung Katholische Theologie. Unter anderem ist Professor Johannes Stör Herausgeber des Mariologischen Jahrbuchs und er verfasst viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon und viele weitere. Und so begrüße ich Sie, Professor Dr. Johannes Stör, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr Referat.
Für mich ist es eine Freude, zu Ihnen sprechen zu dürfen und ich danke schon für Ihre Aufmerksamkeit. In unsicheren und stürmischen Zeiten hat die Christenheit ebenso wie in Zeiten eines schwierigen Neuaufbruchs immer wieder Zuflucht bei Maria gesucht und gefunden. Sie wird angerufen als Stern des Meeres, der zur Orientierung geht. Sie wird in den Ikonen verehrt als Hodegetria, als Wegweiserin zu Christus hin. Der Glaube an die Menschwerdung Gottes und der Marienglaube sind untrennbar miteinander verbunden. Wo aber Christus nur als reiner Gott gesehen oder als bloßer Mensch betrachtet wird, verliert auch Maria ihre Bedeutung. Und wenn man sich zur Gottesmutterschaft bekennt, dann hat man verstanden, dass Christus nicht nur ein Scheinleib angenommen hat, wie die Gnostiker behauptet haben, und auch nicht nur ein hervorragender Mensch war, wie die Arianer dachten. Die Lehre der Kirche über Christus, Maria und die Kirche hängen eng zusammen. Das lässt sich nicht nur durch positiv-theologische Begründungen aus Texten der Kirchenväter, Konzilien oder durch spekulative Argumente aufweisen, sondern wird immer wieder auch durch eine Art Lebenslogik der christlichen Erfahrung bestätigt. Eine Abwendung von der Marienverehrung und Heiligenverehrung lässt praktisch immer auch die Verehrung Christi zum Problem werden und umgekehrt. Und dasselbe gilt von der Liebe zur Kirche. Der Glaube an eine wirkliche Inkarnation, Menschwerdung des ewigen Wortes, an den inkarnatorischen Charakter des Christentums ist das Fundament für uns. Im Folgenden erinnern wir uns an zwei außerordentliche Ereignisse, die für das Leben der Kirche eine ungewöhnliche Bedeutung haben und auch in der heutigen kritischen Situation auf die Gottesmutter als mächtige Helferin der Christen verweisen. Zunächst einmal Guadalupe. Die Erscheinung Marias vom 9. bis 12. Dezember 1531 geschah auf einem der heidnischen Schlangen- und Müttergöttin Tonantzin hingeweihten Hügel, etwa 10 Kilometer von Mexico City entfernt, vor dem Azteken, der dann auf den Namen Juan Diego getauft worden ist. Auf seiner Tilma, einem aus Agavenfaser gewebten, handgefertigten Übergewand in Form einer Decke, hat Maria auf wunderbare Weise ihr symbolträchtiges, nicht von Menschenhand gemachtes Bild, wie es heißt, hinterlassen. Schon 1531 wurde das wunderbare Gnadenbild vom Bischof zu Marag in einer provisorischen Kapelle verehrt, dann erfolgte der Bau einer großen Basilika. Die wunderbare Offenbarung Marias in Guadalupe bedeutete einen entscheidenden Impuls für die Evangelisierung von Mexiko und ganz Südamerika. Aus den verfeindeten und sich ganz fremden Spaniern und Azteken entstand ein neues Volk. Vorher, da war in den steinernen Tempelpyramiden der Götze Quetzalcoatl gefiederte Schlange verehrt worden. Ihm hatte man jährlich Tausende von Menschen blutig rituell geopfert und ihnen das Herz herausgeschnitten. Das Gesicht Marias ohne die bei heidnischen Götzen übliche Maske zeigt, dass keine Göttin hier vorliegt, sondern die Mutter des Erbarmens. Und im Bild, da steht sie über Sonne, Mond und Sternen. Ein Zeichen für den Beginn einer neuen Ära, wo man nicht die toten Steingestirne verehrt als Götter. Als Namen, unter dem sie verehrt worden wollte, bezeichnete Maria sich als die immerwährende Jungfrau, die heilige Maria von Guadalupe. Nach neuen Forschungen heißt das, die immerwährende Jungfrau, welche die Felsschlange zertritt. Wissenschaftliche Untersuchungen des Bildes bestätigen eine ganze Reihe fortdauernder Wunder. Zum Beispiel, dass es sich um keinen mineralischen, pflanzlichen, tierischen oder synthetischen Farbauftrag handelt, um kein kopierbares oder nachzeichnbares Bild und kein bekanntes Material mit Grundierung, dass die Lichtquelle nicht bestimmt werden kann, dass es sich nicht durch die salzhaltige, feuchte Witterung und Kerzenrauch durch Säure, Tropfen oder Brand zersetzt hat, obwohl die Faser an sich nur eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren hat, dass es bei den Attentatsversuchen unbeschädigt blieb, dass sich in den Pupillen bei 2500-facher Vergrößerung aus den Berichten bekannte zeitgenössische Personen spiegeln und so weiter. Ohne dieses Ereignis lässt sich nicht erklären, wie es in wenigen Jahren, 1531 bis 1541, zu unglaublich vielen Bekehrungen gekommen konnte. Gleich etwa 8 Millionen Neuchristen. Man berichtet von 15.000 Taufen an einem einzigen Tag. Und der Franziskaner Toribio schrieb 1541, er allein habe über 300.000 Indios das Sakrament der Taufe gespendet. Die Bedeutung des im letzten Millennium einmaligen Geschehens für die religiöse und kulturelle Entwicklung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Literatur, Kunst und Brauchtum Mexikos und anderer Länder Lateinamerikas bieten viele eindrucksvolle Zeugnisse dafür. Und der Kontrast zu den früheren furchterregenden Götzenbildern und grausamen Opferriten ist unübersehbar. Vorher erschien auch den europäischen Missionaren die Kluft zwischen den Völkern noch unüberbrückbar. Leider weiß man in Europa immer noch zu wenig davon. Doch hat das Geschehen von Guadalupe auch in der Gesamtkirche immer mehr an Bedeutung und Beachtung gewonnen. Guadalupe ist heute das größte Wallfahrtsheiligtum der Christenheit mit jährlich über 20 Millionen Pilgern und ca. 2500 Wallfahrten. Insgesamt 25 Päpste haben positiv zu der Erscheinung Stellung genommen. 1737 wurde unsere liebe Frau von Guadalupe zur Patronin Mexikos erklärt, später durch Pius XI. Zur Patronin von ganz Lateinamerika. Pius XI. Ernannte sie 1935 zur Schutzpatronin von Lateinamerika und der Philippinen, später auch die Schutzherrin und Kaiserin der beiden Amerikas. Sie sei mit Pinseln gemalt, die nicht von dieser Welt stammen. Johannes Paul II. Hob bei seinem Besuch im Januar 1979 bei der Generalversammlung aller lateinamerikanischen Bischöfe in Puebla in einer Ansprache in der Basilika ihre Bedeutung hervor für die neue Evangelisierung. Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör aus Köln. Er spricht in der zweiten Sendung zum Thema Maria Siegerin in den Schlachten Gottes. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken.
Der Sieg Marias und die Folgen für die Evangelisierung. Die Erscheinungen der Gottesmutter von Guadalupe und später in Fatima kennzeichnen einen vorläufigen Sieg über größte Gefährdungen der Christenheit und einen Neuanfang für die Glaubensverkündigung. Und es wäre eine Täuschung anzunehmen, ihre prophetische Sendung sei schon abgeschlossen, Papst Benedikt XVI. Einmal gesagt. Die Erscheinung Marias im fernen Mexiko im 1531, die Seeschlacht vom Jahr 1571, die scheinen zunächst wenig miteinander zu tun zu haben, aber die erstaunlichen Impulse der Marienverehrung für die Geschichte Amerikas haben auch in Europa Wirkung gezeigt und zur Wende in einer lebensgefährdeten Krise des Abendlandes geführt. Ein Zeugnis dafür ist eine alte Zeichnung, die ein Bild der Schlacht von Lepanto darstellt. Und zwar die Galeere von Andrea Doria mit einem deutlichen Bild einer Fahne mit der Jungfrau von Guadalupe. Im Jahr 1571, also 40 Jahre nach den Erscheinungen der Gottesmutter in Guadalupe, führte Admiral Juan Andrea Doria, einer der drei Hauptkommandiere der Flotte, eine kleine Kopie der Mutter Gottes von Guadalupe mit sich, der Patronin von Mexiko, der Kaiserin von Amerika. Und der Erzbischof von Mexiko, Alonso Montufa, hatte sie dem König Philipp II. Geschenkt, der sie dann an den Admiral weitergab. Dieses Bild befindet sich heute in der Stephanskirche in Aveto in Italien. Ohne Maria von Guadalupe ist es unmöglich zu verstehen, dass in kurzer Zeit viele Tausende in Mittel- und Südamerika zum Glauben gefunden haben, dass Verfeindete in die christliche Kultur integriert worden sind. Auf dem Schreibtisch des heiligen Papstes Johannes Paul II. Stand das Bild der Mutter Gottes von Guadalupe, die 1531 dem Indoamerikaner Juan Diego erschienen war und die auf seinem Poncho als Zeugnis ihr Bild hinterlassen hat. Papst Johannes Paul II. Hat erklärt, wie aus den Worten des Protoevangeliums hervorgeht, wird der Sohn der Frau erst nach einem harten Kampf siegen, der die ganze Geschichte der Menschen durchziehen muss. Die Feindschaft, zu Anfang angekündigt, wird im Buch der Offenbarung, dem Buch der letzten Dinge der Kirche und der Welt bestätigt. Hier begegnen uns erneut das Zeichen einer Frau, diesmal mit der Sonne bekleidet. Und so hat auch schon Papst Paul VI. Maria als Leitstern der Evangelisierung bezeichnet. Die moderne Gesellschaft befindet sich wieder in einem kritischen historischen Moment, in dem die Christenheit gegen äußerst bedrohliche Gefahren zu kämpfen hat. Die Gefahren kommen von innerkirchlichen Schwierigkeiten, die die Einheit zu zerreißen drohen, von Fanatischen des Feinden des Glaubens und der Sittenlehre, aber auch von grausamen äußeren Verfolgungen. Da ist viel Tapferkeit erforderlich, um die christlichen Werte zu verteidigen. Gegen die herrschende, blinde Oberflächlichkeit, gegen die Zunahme von selbstsüchtigem Individualismus und Säkularismus, aber auch gegen mächtige politisch-religiöse Feinde, zum Beispiel im Bereich des Islam oder der Freimaurerei. Ohne den Schutz Marias als Helferin der Christen kann man nicht gewinnen und nicht siegen. Man kann die Tatsache nicht übersehen. Die derzeitige säkulare Demokratie kann die Uneinigkeiten nicht wirksam verhindern, denn man verhält sich aus ökonomischer und nationaler Selbstsucht meist passiv, auch gegenüber den ernsten Bedrohungen der christlichen Zivilisation. Pragmatische feige Anpassung, falsche Toleranz ersetzen allzu oft Tapferkeit und Wahrheitsliebe. Notwendig ist daher nicht zuletzt ein gemeinsames und einheitliches Vorgehen der ganzen Kirche in der Öffentlichkeit und nicht etwa Sonderwege einzelner Bischofskonferenzen aus irgendwelchen nationalistischen Einzelinteressen. Maria als Mutter der Einheit, Mater Unitatis, hat seinerzeit wirkmächtig geholfen, dass sich die verfeindeten Spanier und Indios zusammenfanden, dass sich die vielfach zerstrittenen Nationalstaaten Europas in der Heiligen Liga verbündet haben, dass die lebensgefährliche Bedrohung der Christenheit eben mit übernatürlichen und natürlichen Mitteln erfolgreich abgewendet werden konnte. Sie will auch heute Schutz und Zuflucht geben und die Ängstlichen und Feigen zum geistlichen Kampf ermutigen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat eindringlich auf die Gottesmutter als Urbild der Kirche verwiesen. Sie ist Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Volk Gottes. Wie Maria, so auch die Kirche, heißt es schon bei Ivo von Chartres. So sind zweifellos auch die Erscheinungen von Guadalupe, Lourdes und Fatima von großer Bedeutung für das Leben der Kirche und auch für die Lehre von der Kirche. Noch zu Fatima. In Fatima ist die Rede vom Triumph des unbefleckten Herzens. Wie lautet die Offenbarung der sonnenbekleideten Frau im letzten Buch der Bibel? Auf ihr Erscheinen folgen der Drachensturz, die Ausrufung des Sieges. Maria ist das große Zeichen Christi, das Liebe heißt. Das unbefleckte Herz der Jungfrau ist gleichsam das Siegel auf dem des Sohnes. Es ist untrennbar mit ihm verbunden und offenbart daher seinen Sieg, der auch Triumph seiner Mutter ist. Maria siegt auch über falsche Propheten. Man hat bei den echten Zeugen oftmals festgestellt, zum Beispiel in Fatima, das Fehlen von Illusionen, von fantastischen oder hysterischen Nebenwirkungen, von mangelndem seelischem Gleichgewicht, von irgendwie gearteten psychischen Abnormitäten. Das Zeugnis der Seher ist nicht beeinflusst von irgendwelchen fantastischen Stimmungen oder sektiererischen Strömungen. Die Kirche ist an sich bekanntlich in Bezug auf Privatoffenbarungen recht zurückhaltend. Der übernatürliche Ursprung ist ja nicht leicht zu beweisen. Einer Vielzahl von nicht anerkannten Erscheinungen stehen nur wenige Anerkannte gegenüber. Und radikale, rationalistische Ablehnung, das musste die Kirche ebenso vermeiden wie schwärmerische Übertreibungen. Denn ein ungeordnetes Verlangen nach Offenbarung, so hat einmal der heilige Johannes vom Kreuz gesagt, trübt die Reinheit des Glaubens, entwickelt eine zu Täuschungen führende gefährliche Wissbegier, verwickelt den Geist in eitle Hirngespinste, bekundet oft Mangel an Demut und Mangel an Ergebenheit gegen den Erlöser, der uns in den allgemeinen Offenbarungen alles gab, was wir zum Heiler brauchen. Den Erlöser. Und so haben die Theologen Regeln zur Unterscheidung des Unechten vom Echten aufgezeigt in den Privatoffenbarungen. Es gibt ein Standardwerk der aszetisch-mystischen Theologie von Tanqueray. Da heißt es, uns steht nichts besser an, als die weise Zurückhaltung der Heiligen Kirche und der Heiligen nachzuahmen. Die Kirche nimmt Revelationen, nimmt Offenbarungen erst an, wenn sie gut und einwandfrei festgestellt und selbst dann verpflichtet sie die Gläubigen nicht, sie für wahr zu halten. Marienerscheinungen gehören nicht zur eigentlichen Offenbarung, zur Offenbarung, die ja mit den Aposteln abgeschlossen ist. Sie sind also nicht zustimmungspflichtig mit göttlichem und katholischem Glauben. Trotzdem können sie einen hohen Grad von Zuverlässigkeit im Sinne von moralischer Gewissheit erreichen. Erscheinungen sind glaubwürdig, wenn dies eine umsichtige und gewissenhafte Prüfung festgestellt hat. Die leichtfertige Anerkennung einer angeblichen Erscheinung würde der Kirche schaden. Im Falle einer bischöflichen Approbation ist nur festgestellt, dass der Inhalt der Botschaft nicht gegen Glauben und Sünde der Kirche verstößt, dass er veröffentlicht werden kann und dass auf rein natürlicher Ebene hinreichend Gründe bestehen, eine übernatürliche Verursachung mit menschlichem Glauben anzunehmen. In Lourdes und Fatima, da enthält die Botschaft Mariens die ausdrückliche Forderung, sie auch allgemein mitzuteilen, alle werden aufgerufen zur Bekehrung von der Sünde, zur Sühne und zum Rosenkranzgebet. Dabei handelt es sich nicht um neue Wahrheiten, wohl aber um ereignishafte, übernatürliche Impulse zur Eingestaltung der christlichen Wahrheit in das Leben einer eschatologisch zu verstehenden Zeit. Der von den authentischen Erscheinungen für die Kirche ausgehende Impuls ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Glaubenswirklichkeiten, die für unsere Zeit bedeutsam sind, ausdrücklich hervorgehoben werden. Das ist gerade bei Fatima auffällig. Die Ausstrahlung auf die ganze Welt geschah in recht kurzer Zeit, und zwar trotz des äußerst starken Widerstandes des Säkularismus und der Freimaurerei. Die Wirkung der Botschaft von Fatima betrafen ja nicht bloß Portugal oder Russland. Joachim Kardinal Meissner hat 1990 einmal gesagt, Fatima ist wie der Brückenkopf für Maria, über den sie die Völker des Ostens erreicht, um ihnen Christus zu bringen, der ihnen in Wirklichkeit die Freiheit schenkt. Am Anfang der kirchlichen Erneuerungsbewegung durch Fatima, da stehen keine einflussreichen Machthaber, keine talentierten Meinungsmacher oder hervorragenden Medienmogule, keine Möchtegern-Mitbestimmer, keine Mitgliedsvereine. Kennzeichnend waren ja die langdauernde Ratlosigkeit aller politischen Autoritäten, die anfängliche Zurückhaltung des Klerus und die Vielzahl falscher Voraussagen angesichts der Ereignisse. Dagegen hat die Marienfrömmigkeit des einfachen Volkes eine entscheidende Rolle gespielt. Daher ist Fatima exemplarisch für das Wirken Gottes auch in unserer Zeit, für den Beginn maßgebender geistlicher Bewegungen, für den Kontrast zwischen dem unbedeutend scheinenden Anfang des kleinen Samens und dem siegreichen Ergebnis des erstaunlichen Gnadenwirkens, vor allem auch für den Vorrang des inneren Lebens gegenüber allen vordergründigen Aktionismus. Kampf und Auseinandersetzung, sie gehören als Wesenselement zur irdischen Kirche. In keiner Zeit, wo man opportunistische Anpassung gepflegt hat, falsche Toleranzdenkung, Gleichgültigkeit oder Wellnessmentalität, war dieser Mut so aktuell wie heute. Man verkennt leicht, dass es in der Kirche immer auch gilt, gegen den Strom zu schwimmen. Und da ist es nicht nur notwendig, den geistlichen Kampf im persönlichen Leben zu führen, sondern auch für die Kirche ist es notwendig, die Ecclesia Militans, die Acies Ordinata, die geordnete Schlachtreihe Gottes. Maria ist die Siegerin in den Schlachten Gottes. Und erstaunlich, dass dies gerade bei den Kindern deutlich geworden ist. Bekanntlich ist ja Fatima von Anfang an heftig bekämpft worden. Auch die Familie der Seher diente zum Gespött im Heimatort Aljustrel. Da gab es hasserfüllte Gegner wie die Freimaurer, zynische Spötter in der Umgebung. Eine kleine Gnadenkapelle wurde 1922 mit Dynamit in die Luft gesprengt. Und die Behörde befahl auch die Steineiche des Erscheinungsortes zu vernichten, was aber dann nicht gelang. Sie beorderte sogar die Nationalgarde nach Fatima, die die Leute vom Besuch abhalten sollte. Die Kinder von Fatima haben von Anfang an mutig die anvertrauten Geheimnisse verteidigt. Auch als der Druck der ständigen Verhöre, der Drohungen, die Zudringlichkeit der Neugierigen gewaltig zunahm. Uns ist von der Dame ein Geheimnis anvertraut worden, sagten sie. Man drohte ihnen mit Verbrennen in siedendem Öl, hat sie isoliert und sie auf jede nur denkbare Weise geängstigt. Die Untersuchungen, die Prüfungen dauerten jahrzehntelang, übrigens bis Oktober 1930. Der Inhalt der Botschaft von Fatima war in keiner Weise ein schönes Bild von Wohlstand, von Wellness, sondern die Ansage eines geistlichen Kampfes. Leo Kardinal Schäfzig hat einmal gesagt, die Botschaft von Fatima verwischt die großen Gegensätze nicht, die das geistige Leben des Menschen kennzeichnen. Den Gegensatz zwischen Gut und Böse, Gnade und Sünde, Himmel und Hölle. Lucia hat in einem Interview mit einem Kardinal nochmals ausdrücklich mit starken Worten auf den kämpferischen Charakter des Christenlebens hingewiesen. Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes eine Armee im Kampf ist und die Kämpfer sind es, die gewinnen. Und wie ihr wisst, hat Christus selber in einer Schlacht gekämpft. Ihr führt keine kleine Schlacht. Deshalb müssen wir mit Gottvertrauen in die Schlacht gehen. Die Jungfrau Maria wird uns die Kraft geben, in dieser Schlacht zu kämpfen. So sagte sie. Auf den Hinweis auf die vielen Gegner der Herz Jesu, der Herz Marienverehrung, hat sie entschieden erklärt, man müsse mit Ausdauer kämpfen. Es gibt einen Triumph des unbefleckten Herzens Mariens, von dem ja auch die Erscheinung am 13. Juli 1917 gesprochen hat. Bei persönlichen Orientierungsschwierigkeiten, im Wirr der Meinungen heute, da helfen uns nicht spontane Emotionen oder allzu vage Begriffe. Auch der Dialog, das ist kein Heilmittel, kein Sakrament, das kann auch Auseinanderreden bedeuten. Auch Eva ist ja bekanntlich auf einen sehr intelligenten Dialogpartner hereingefallen. Aber was uns hilft, ist der Blick auf die Gottesmutter mit ihrer vorbildlichen Haltung des gläubigen Hinhörens. Nicht auf viele herumgeisternde Worte, sondern auf das Wort Gottes in schweigender Kontemplation. Sie bewahrte all dies in ihrem Herzen. Die Gottesmutter vermittelt uns Orientierung und Hilfe in allen Nöten und daher verehrt die Kirche sie von alters her als die Überwinderin aller glaubensfeindlichen Abirrungen und Siegerin in den Schlachten Gottes. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Stör, für diese spannenden Ausführungen. Professor Stör, würden Sie uns noch abschließend der Segen spenden?
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Ich segne euch und alle eure Angehörigen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Herzlichen Dank, Herr Professor Stör.
Ja, ich muss mich bedanken.
Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reicher Gottes Segen und mögen Sie immer wieder an der Hand der Mutter Gottes geführt werden und auch geschützt werden. Das war die Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör aus Köln zum Thema Maria Siegerin in den Schlachten Gottes. Heute haben wir den zweiten Teil gehört und wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Waldeck bestellen. So wünsche ich Ihnen reicher Gottes Segen. Bleiben Sie behütet in Gottes Hände. Ihre Andrea Marti.